Ja, schönen Dank. Also meine Zuständigkeit ist eine normative, rechtliche und meinetwegen auch politisch-ethische. Jedenfalls, was das Völkerrecht angeht, gibt es da enge Verbindungen natürlich. Ich will mich nicht äußern, das fällt nicht in meine wissenschaftliche Zuständigkeit, wiewohl ich eine Meinung dazu habe, zu den politischen Hintergründen. Ich glaube nur, um das immerhin anzudeuten, dass die Fehler des Westens Jahre davor begonnen haben. Man kann ein Land wie Russland nicht generell sozusagen als Underdog behandeln und sagen, ihr müsst das alles schlucken, was sich hier entwickelt. Entwickelt sich alles liberal und freiheitlich. Ja, es entwickelt sich alles liberal und freiheitlich, aber Russland wird damit auf eine Weise behandelt, die hochriskant war. Das erleben wir dann heute an den Konsequenzen. Ich möchte aber etwas sagen und möchte einen Satz dazu sagen, warum ich das tue. Zu den völkerrechtlichen Hintergründen, die streitig sind, auch zwischen dem Kollegen Luchterhand und mir. Deshalb, weil natürlich die Frage, was tut man jetzt in einer solchen Krise, davon abhängt, welches Gewicht die Krise hat. Und das wiederum hängt von der normativen Bewertung des Fehlverhaltens ab, das man der einen Seite der Krise vorhält und gegebenenfalls vice versa. Also möchte ich etwas sagen, ganz knapp zu dem, und ich knüpfe wieder an etwas an, was Herr Jahn gesagt hat, und wieder im Dissens mit ihm. Ich staune ein bisschen über die apodiktische Sicherheit, mit der wir wissen offenbar, das war kein Putsch in Kiew. Und die gleiche apodiktische Sicherheit, mit der wir wissen, das war eine Annexion auf der Krim. Das finde ich immerhin bemerkenswert. Nun gibt es einen Konsens in der Terminologie, in der Politik, wie übrigens tatsächlich auch in den weitesten Kreisen des Völkerrechts, das als Annexion zu kennzeichnen, was auf der Krim passiert ist. Ich behaupte, das ist falsch. Ich zitiere jetzt einfach einen, der sozusagen in einer profilierten Stellungnahme, nämlich in einer völkerrechtlichen Zeitschrift, sich dazu geäußert hat, Herr Luchterhand. Stellt die Dinge dar, vollkommen korrekt, und resümiert in dem Satz, das erfüllt den Tatbestand der Annexion. Welchen Tatbestand? Es gibt kein einziges völkerrechtliches Dokument, das den Begriff der Annexion definiert. Woher wissen wir so genau, was eine Annexion ist? Nun wissen wir ganz genau an bestimmten Modellen der Geschichte, was exemplarische, paradigmatische Annexionen gewesen sind. Die letzte, Saddam Hussein mit Kuwait. Gegen den Willen der Regierung dort ein ganzes Land sozusagen räuberisch beschlagnahmt und gegen den Willen der Bevölkerung dort. Ganz eindeutig und mit militärischer Gewalt. Nun hat, und da gibt es einen Konsens auch zwischen Herrn Luchterhand und mir, Russland mindestens zweifach völkerrechtswidrig gehandelt auf der Krim und hat Artikel 2 Absatz 4 der UN-Charta das Verbot der Androhung und der Anwendung von Gewalt gegen die territoriale Integrität eines anderen Staates verletzt. Immerhin würde ich unter Juristen vorschlagen, dass wir, wiewohl Artikel 2 Absatz 4 UN-Charta das nicht tut, zwischen Gewaltanwendung und massiver Übermachtsandrohung, also zwischen Raub und oder zwischen sozusagen Gewalt und Nötigung, einen Unterschied machen. Auf der Krim ist niemand ums Leben gekommen. Das ändert nichts daran, dass Russland völkerrechtswidrig gehandelt hat. 3 Tage später hat man die Krim anerkannt, das war ebenfalls völkerrechtswidrig. Und jetzt möchte ich Ihnen sagen, warum ich der festen Überzeugung bin, das war keine Annexion. Natürlich kann man darüber streiten. Man kann den Begriff der Annexion so verwenden. Was damit geliefert wird, und das ist einer der Gründe, warum ich das tue, Sie mögen sich ja fragen, so what? Wenn es völkerrechtswidrig gehandelt hat, ist völlig egal, wie man das nennt. Vielleicht. Aber der Begriff der Annexion mobilisiert Emotionen, liefert einen moralisierenden Überschuss mit, durch den Verweis auf die historischen negativen Vorbilder. Hitler hat annektiert, Saddam Hussein hat annektiert. Und sowas Ähnliches haben die Russen also auf der Krim gemacht. Nein, das haben sie nicht. Ich behaupte, dass wir 2 Kriterien brauchen, 2 Grundkriterien für eine Annexion. Das muss gegen den Willen der Zentralregierung geschehen, das ist der Fall gewesen. Geschah gegen den Willen Kiews und gegen den Willen der Bevölkerung. Und zwar eines deutlich überwiegenden Teils der Bevölkerung. Und das war nicht der Fall. Jetzt kenne ich die Einwände, habe sie 100-mal gehört. Dieses sogenannte Referendum hat hinten und vorne rechtlichen Kriterien nicht genügt. Richtig. Gleichwohl hat, selbstverständlich hat das rechtlichen Kriterien nicht genügt. Gleichwohl wissen wir, und jeder, der sagt, nee, das ist wahrscheinlich nicht der Fall, irrt sich, jetzt bin ich mal so apodiktisch wie mein Vorredner, dass die große, die deutliche, die qualifizierte Mehrheit der Krim-Bevölkerung nicht nur im Februar 2014 zu Russland wollte, schon da längst davor schon. 1994 war der erste Versuch gemacht worden. Und jetzt lassen Sie mich vorführen mit einer sozusagen plastischen Markierung, wie ich diese Thesen, die ich jetzt formuliert habe, begründen will. Die Frage, ob das eine Annexion war und damit der ganze moralisierende Überschuss des Tadels mitgeliefert werden kann oder nicht, nämlich eine unsaubere, in hohem Maße unsaubere Sezession mit einem anschließenden Anschluss an ein anderes Land. Lassen Sie mich begründen an zwei groben, simplifizierenden Modellen, was ich meine damit. Wenn wir den Umstand, dass sich die Krim an Russland angeschlossen hat, der russischen Militärdrohung zurechnen können, also Moskau zurechnen können, dann war es eine Annexion, eine maskierte Annexion, wie das Stalin 1940 mit dem Baltikum gemacht hat. Das war eine Annexion. Wiewohl vermeintlich die baltischen Regierungen gebeten haben, in die Sowjetunion aufgenommen zu werden. Stellen Sie sich jemanden vor, der geht ins Haus seines Nachbarn, hält der 16-jährigen Tochter des Nachbarn eine Pistole an den Kopf und sagt, mitkommen. Und aus Furcht kommt sie mit. Ein klarer Fall von Entführung mittels Drohung von Gewalt, wenn Sie so wollen, eine Annexion der Tochter. Und jetzt stellen Sie sich den anderen Modellfall vor. Jemand geht ins Haus des Nachbarn und weiß genau, dass die 16-jährige Tochter zu ihm und mit ihm will. Und hält nicht der Tochter, sondern dem Hausherrn die Pistole an den Kopf und sagt, du hältst dich ruhig. Und gibt der Tochter damit Gelegenheit, ihre Koffer zu packen und mit ihm zu gehen, dann haben sie ein rechtswidriges Verhalten. Er droht Gewalt an, er nötigt, eindeutig verboten und rechtswidrig. Aber wenn die Tochter jetzt mit ihm geht, hat er sie nicht annektiert, nicht entführt. Bitte? Wissen Sie, warum ich die 16-Jährige wähle? Weil die Krim gegenüber der Regierung in Kiew und erst recht gegenüber der Regierung in Moskau unmündig, unselbstständig war. Das liegt doch auf der Hand, oder? Sind Sie einverstanden? Gut.
Herr Professor Merkel, danke für das wunderbare Beispiel.
Okay, ich bin am Ende meiner, nicht meiner Argumente, aber meiner Zeit. Lassen Sie mir einen Satz, wirklich nur einen. Stellen wir uns vor, die Krim hätte nicht sofort, 3 Tage später, den Anschluss an Russland erklärt, sondern vielleicht heute oder in 30 Jahren. Und alles andere wäre ganz genauso gelaufen auf der Krim, wie es gelaufen ist. Würden wir im Ernst sagen, jetzt, ihr Schurken in Moskau, annektiert ihr fremdes Gebiet? Das würden wir nicht. Und wir hätten gute Gründe dafür.